drücken. WWJB. Vielleicht kommt das euch etwas bekannt vor, obwohl ihr es nie gesehen habt. Denn es sollte eigentlich heißen WWJD, was What would Jesus do? Oder was würde Jesus tun? Und dieser Trend stammt ursprünglich aus diesem Buch In seinen Fußstapfen von Charles Sheldon. In diesem Buch verpflichten sich einige Menschen in einem kleinen Dorf, nichts zu unternehmen, bevor sie die Frage gestellt haben, was würde Jesus tun? Und dann sollen sie das tun, was Jesus getan hätte. Heute wollen wir eine ähnliche Frage stellen. Was würde Jesus beten? Was wäre seine wichtigste Gebetsanliegen? Jetzt, wenn ich das Buch schon zitiere und WWJD bzw. B hier sage, dann sollte ich vielleicht etwas Kurzes zu dem Buch in seinen Fußstapfen sagen. Ich finde das Buch interessant. Ich habe es 2-3 Mal gelesen, aber ich kann es eigentlich nicht empfehlen. Denn das Buch hat eine ganz entscheidende, wichtige Schwäche. Nicht, dass es langweilig wäre und nicht, dass es schädlich wäre. Du kannst es gerne lesen, wenn du willst. Die entscheidende Schwäche ist aber, dass eigentlich die Frage in dem Buch nicht gestellt wird, was würde Jesus tun, sondern was denke ich, dass Jesus tun würde. Also sprich, die Leute, die diese Frage stellen, beantworteten die Frage nicht anhand der Bibel, sondern anhand ihrer Jesus-Empfindungen. Und das funktionierte eigentlich recht gut, weil 1905 oder irgendwann, als das Buch geschrieben wurde, da stimmten das meistens überein, was ich denke, dass Jesus tun würde und was er tatsächlich getan hätte. Aber das ist natürlich vom Ansatz her ein ganz falscher Ansatz. Wir wollen nicht die Frage stellen, was denken wir, würde Jesus tun, sondern was würde Jesus tatsächlich tun? Und diese Antwort kriegen wir natürlich nur aus der Bibel. Da geht es um Wahrheit und nicht um Meinungen. Also, wenn ich die Frage stelle, was würde Jesus beten, und diese Frage nicht nach dem Meinungsansatz lösen, sondern nach dem Wahrheitsansatz, müssen wir die Bibel konkret aufschlagen. Die Bibel berichtet einige Male, dass Jesus betete. Oft berichtet sie davon, ohne uns aber zu sagen, was er gebetet hat. Einige Male wird über den Inhalt einzelner Gebete berichtet. Er betete für Petrus, dass er nicht abfalle. Er betete für die Kinder, die zu ihm gebracht werden, um sie zu segnen und so weiter. Aber eigentlich bloß 2 Mal in seinem Leben wird ausführlich von einem Gebet Jesu gesprochen. Und wo wir den Inhalt auch haben. Das eine Mal ist die große Ausnahme am Schluss seines Dienstes in Gethsemane, wo er mit Gott ringt über die Kreuzigung. Also das ist natürlich eine einmalige Sache für ihn. Das wäre falsch, irgendwie zu sagen, so war Jesus Gebetsleben. So, das war natürlich im Blick auf die Kreuzigung, hat er besonders schwierig oder besonders hart gerungen, besonders eine schwierige Gebetszeit gehabt. Das andere Mal erfahren wir natürlich dann mehr über das Herzensanliegen Jesu. Wo ist dieses andere Gebet?
Ja. Johannes 17.
Johannes 17, der hohepriesterliche Gebet. Und für wen hat er da gebetet?
Für die
Seinen, für die Gemeinde. Und das bestätigt sich, wenn man Jesus Gebetsleben auch in den einzelnen Stellen durchschaut, durchguckt, was für die er betet, sind vor allem die Jünger. Die Jünger und die Gemeinde. Willst du das Herz Jesu spüren für die Gemeinde? Das wollen wir, sicher. Dann erlaube, dass er dir seine Liebe für die Gemeinde, für seinen Leib zeige. Was betet Jesus für seine Gemeinde? Dass sie miteinander und mit ihm eins seien. Gott soll verherrlicht werden, das ist so ein Überthema, das ganze Gebet. Gott soll verherrlicht werden dadurch, dass die Jünger miteinander und mit Gott selbst eins werden, als Spiegel der Dreieinigkeit. Er betete auch, dass sie Gott und seine Wahrheit durch sein Wort erkennen mögen. Und das Dritte, und das ist ungefähr in der Reihenfolge, wie oft das vorkommt in dem Gebet. Das Dritte ist, dass sie von der bösen Welt bewahrt werden, um ihr in ihr zu dienen. Was würde Jesus beten? Der würde für seine Gemeinde beten. Und zwar diese Anliegen. Einheit miteinander und Gott, Wahrheit durch das Wort, bewahrt vor der bösen Welt. Und das ist wichtig, denn mit diesen Anliegen merken wir manchmal, wie weit wir von Jesu Anliegen für die Einheit seines Leibes wegkommen müssen, dass wir überlegen, uns innerlich von unserer Lokalgemeinde zurückzuziehen und vieles im Alleingang zu probieren. Also, ich möchte das zum einen barmherzig und geduldig sagen und zum anderen klar sagen. Wir haben es in unseren Breitegraden hier in Westeuropa immer zunehmend mit entgemeindlichen Christen zu tun. Also Christen, die in keine Gemeinde sind. Es ist gut, wenn man sie dazu anleiten könnte, ihr Anliegen und ihr Blick für die Gemeinde mit Jesus zu vergleichen. So, liebe enttäuschte Christen, da können wir uns alle da einschließen, die viele Probleme der Gemeinde, und vielleicht sehen wir sie auch richtig, schau dein Vorbild Jesus Christus in seine Haltung und in seine Liebe für die Gemeinde an. Sind diese und ähnliche Anliegen dein Gebet für die Gemeinde? Es gab eine Zeit in meinem Leben, da bin ich kurz zuvor von dem Missionsfeld nach Hause gekommen, nach Amerika. Und ich habe die irrige Meinung gehabt, dass das, was ich auf dem Missionsfeld erfahren habe, dass das das normale Gemeindeleben war. Um nur dann festzustellen, mit wem hatte ich es immer zu tun? Mit lauter, völlig hingegebenen Missionare. Da dachte ich, ja, das ist normal. Alle Christen sind völlig hingegeben. Dann kam ich nach Hause, oder man könnte auch sagen, ich kam auf die Welt. Und auf einmal realisierte ich, sind nicht alle Christen wirklich so hingegeben? Und ich war extrem entmutigt und enttäuscht, und ich wollte nur mein Studium hinter mir bringen und sofort wieder auf dem Missionsfeld verschwinden können. Ich war dann auch, was ich nicht in der Zeit realisierte, total verbittert. Es fiel mir leicht, die Gemeinde zu kritisieren. Es fiel mir nicht so leicht, sie zu lieben. Mein Gebetsanliegen für die Gemeinde waren ganz anders als diese hier. Und vor allem in einem ganz anderen Ton formuliert und gesagt. Oh, wenn ich das wahrgenommen hätte und realisiert hätte, wie Bitterkeit mein Herz für die Gemeinde geschlossen hat. Ich zog mich dann auch, natürlich, was dazu kommt, auch aus gewissen Gemeindeveranstaltungen und Gemeindeleben zurück. Ich war bei uns war das so, ich war auf einer christlichen College, und da musste man so die täglichen Andachten beiwohnen. Und man durfte 10-mal, glaube ich, in einem Semester fehlen. Und sonst gab es dann Strafpunkte. Und ich, von den 4-mal in der Woche, arbeitete ich 2-mal. Also ich war die Hälfte mal schon entschuldigt. Und ich durfte dann 8-mal fehlen. Das macht keinen Sinn. Aber das war die Regelung. Und ich hab weitaus mehr als 8-mal gefehlt. Und eben, das kam alles aus dieser Bitterkeit. Der Durchbruch kam langsam und ich weiß noch, ein entscheidender Tag oder entscheidender Prozess in dem Ganzen war eines Tages, als ich mich bei Gott über die Gemeinde beschwerte. Und er mich fragte, warum ich die Kritikpunkte, die eigentlich Inhalt richtig waren, warum ich sie als Anlass nahm, sauer auf die Gemeinde zu sein, statt sie in ihrer Not zu lieben. Herr, die Gemeinde ist so und sie ist so und ja, überhaupt, und das ist so schlecht, wie hier gemacht wird. Und eigentlich, also es war nicht alles richtig, was ich sagte, glaube ich, aber eigentlich hat er mir gesagt, okay, und das ist alles richtig, warum macht das dich bitter, statt warum macht es dich, dass du nicht die Gemeinde liebst? Das wäre auch ein Grund, die Gemeinde zu lieben. Ah, kann man auch von der Seite anschauen. Das fuhr bei mir ein und plötzlich nahm ich wahr, dass ich ein erkanntes Problem in der Gemeinde aus der Sicht des Stolzes gesehen habe und dass das mich zur Bitterkeit und Distanz und Überheblichkeit und Kritik geführt hat. Oder ich könnte das Ganze aus dem Blick der Barmherzigkeit schauen. Und das hätte mich zu Geduld, zur Liebe, zum Mitleid, zu einem lösungsorientierten Einsatz für die Gemeinde geführt. Ui. Und plötzlich sah ich etwas langsam von der Hässlichkeit meiner Kritik und Distanziertheit und wie weit ich von Jesu Herz für die Gemeinde stand. Und das ist mein Ziel jetzt, diese Stelle von dem Gebet Jesu zu bringen und die folgende Stellen. Jeder von uns soll sich anhand von solchen Stellen prüfen. Wo stehe ich? Was ist es, das in meinem Herzen tickt an einem Samstagabend, wenn ich denke, morgen ist Gottesdienst? Ist es immer so, dass wir sagen, Halleluja, jetzt habe ich wieder die Gelegenheit, mit den Geschwistern zusammen zu sein? Oder ist es nicht so, dass manchmal wir denken, ach, ich würde eigentlich lieber zu Hause ausschlafen? Es ist Gnade, wenn wir merken können, wie weit wir von Jesus Standard und von seinen Richtlinien sind und wie sehr wir ein Heiland bedürfen. Denn ein Heiland haben wir ja und der ist gnädig. Also schauen wir dann diese folgende Stellen. Falsch, das war von gestern. Also, Gemeinde, eine biblische Haltung. Was wäre eine biblische Haltung oder wie spricht die Bibel über die Gemeinde? Psalm 84. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gotteshause als wohnen in der gottlosen Hütten. Das ist alles in so eine fromme Sprache, das können wir gar nicht dann alltäglich machen. Vielleicht muss ich es ein bisschen modernisieren. Herr, ein Tag in deinem Haus ist besser als sonst tausend. Ich will lieber den Begrüßungsdienst in meiner Gemeinde machen, als wohnen mit gottlosen Leuten oder in den Häusern und Wohnungen der Gottlosen. Oder der Psalmist, als er traurig und niedergeschlagen ist. Mit was tröstet er sich? Seine Seele schreit, ich brauche Ermutigung, ich brauche Motivation. Und dann denkt er, weißt du, was mich motiviert? Der Gedanke, wie schön der Gottesdienst ist. Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in große Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Wie sehr reflektiert das deine Haltung über euren Gottesdienst? Ist das meine Haltung, wenn der Sonntag kommt und ich die Stimme höre? Ja, du könntest Gott auch in der Natur erleben. Der Herr spricht auch zu dir, wenn du nicht im Gottesdienst bist. Das ist natürlich wahr. Aber wie Satan ist, braucht Satan eine biblische Wahrheit gegen eine andere biblische Wahrheit. Weil er weiß, oder? So schaltet er langsam die Bibel aus. Jesus braucht eine biblische Wahrheit, um die andere biblische Wahrheit zu erleuchten. Ja, natürlich spricht der Herr mit mir, wenn ich im Wald unterwegs bin. Aber Das sollte nicht heißen, dass ich nicht im Gottesdienst gehe. Was ermutigt die betrübte Seele? Die große Schar im Hause Gottes. Große Schar hat Jesus dann genauer definiert, 2 oder 3, die in seinem Namen versammelt sind. Die sich freuen und ihm danken. David fasst es ja auch hier im Psalm 122 zusammen. Ich freute mich über die, die mir sagten, lasst uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Oder etwas modernisiert, aktualisiert. Ich freute mich, als ich den Anruf bekam, lasst uns zum Gottesdienst gehen. Zum Hause des Herrn. Nun sind wir hier mit dem Volk Gottes, wo Gott selbst wohnt. Spürt ihr eine gewisse Haltung? Hier ist ähnlich von Spurgeon auf seine Art, wie er ist, formuliert. Ihr, die ihr Mitglieder der Gemeinde sind, erlebt sie als unvollkommen. Amen. Amen. Und ich hoffe, dass ihr fast froh seid, dass sie so ist. Wenn ich mich keine Gemeinde angeschlossen hätte, bis ich eine fand, die vollkommen wäre, hätte ich mich nie eine angeschlossen. Und in dem Augenblick, in dem ich mich ihr angeschlossen hätte, wenn ich eine gefunden hätte, hätte ich sie verdorben. Denn sie wäre keine vollkommene Gemeinde, nachdem ich Mitglied wäre. Trotzdem, unvollkommen wie sie ist, ist sie für uns der Lieblingsort auf Erden. Herr, prüfe mein Herz, erkenne mich, zeige mir meine Haltung über die Gemeinde. Zeige mir meine Haltung über deines Leibes. Ist das meine Sichtweise? Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Meine Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Also selbst eine Ablenkung, ein Vogel im Saal kann einen zu ganz frommen Gedanken leiten. Ja, selbst hier im Saal hat ein Vogel ein Zuhause gefunden. Wie viel mehr meine Seele. Die Wohnung Gottes. Wie lieb sind mir deine Wohnungen. Aber eben, das sind fromme Formulierungen, die irgendwie checken wir gar nicht, was das bedeutet. Stell dir vor, in einem Haus hier, in dieser Stadt, wäre eine Wohnung und drüber stehen, würde stehen, Gottes Wohnung. Die Leute würden nicht schlecht staunen. Was? Da wohnt Gott? Ist das Gottes Wohnung? Und was die Bibel uns berichtet, Gottes Wohnung ist hier. Er wohnt hier. Da, wo der Vogel ein Haus gefunden hat, das heißt ein physisches Gebäude, da will meine Seele auch mit den anderen, die dorthin gehen, ein Zuhause finden. Keine menschliche Gruppierung kann das bieten, was die Gemeinde bietet. Sie ist die Familie Gottes. Die Familie Gottes. Trotz Unvollkommenheit, wunderbar gemacht und geführt. Gottes Familie. Und Gott hat eine Vision für sie und er hat bestimmt, wie man sich in ihr zu verhalten hat. Paulus schreibt das hier in 1. Timotheus 3,15. Ich schreibe all das Ganze, Timotheus, damit, wenn ich erst später komme, du wissen sollst, wie man sich verhalten soll im Hause oder in der Haushalt Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Ich liebe das, wie die Bibel so klar den Leib Christi lobt. Gott sieht hier klar, was in unserer menschlichen und sehr unvollkommenen Form in der Lokalgemeinde vor sich geht. Er sieht das kostbare geistliche Gut, das nur hier zu finden ist. Wir sehen das weitaus weniger schnell. Wer also jetzt mit mir rufen kann, Gott sei mir Sünde gnädig, weil ich so schnell die Gemeinde nicht so sehe, sondern überheblich, kritiksüchtig, mit meiner Sichtweise, mit meinem Wunschbild, mit meinen Enttäuschungen im Mittelpunkt, Gott sei mir Sünde gnädig. Wer das rufen kann, der wird, wie Jesus sagt, gerechtfertigt nach Hause gehen. Also, es geht immer ums Evangelium. Auch bei Fragen wie die Gemeinde und was ich von der Gemeinde denke. Also, ich sehe mich darin überführt dann von diesen Stellen, obwohl ich die Gemeinde sehr liebe. Ja, die Stellen im Psalmen, ich bin nicht so weit, wie Gottes Vollkommenheit das für mir verlangen würde. Aber Gott sei Dank darf ich eben dieses einfache Gebet sprechen, Gott sei mir Sünde gnädig, und ich kann wissen, ich gehe gerechtfertigt nach Hause. Jetzt ein bisschen konkreter. Vielleicht sagt jemand jetzt, oder du kennst jemanden, bei dem du befürchtest, er würde sagen, Leib Christi, okay, aber Lokalgemeinde? Muss ich ein Gemeindeglied werden? Muss man sich wirklich eine Gemeinde anschließen und eben diese Formalität Mitglied werden, durchführen? Erstens hat die Bibel in solchen Fragen eine extrem realistische Sicht. Wir kennen diese Stelle, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann auch Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Ist das nicht hilfreich für die Frage der Gemeindezugehörigkeit? Wer seine Lokalgemeinde, die er sieht, nicht liebt, wie soll er den Leib Christi als Ganzes lieben, der unsichtbar ist oder mindestens weitaus weniger sichtbar als die Lokalgemeinde? Es gibt in dem eine bekannte Peanuts-Zeichnung, Charlie Brown-Zeichnung, wo Linus überlegt, Arzt zu werden. Dann hat er gesagt, ja, er liebe die Menschheit. Und darum möchte er Arzt werden. Es gibt nur ein Problem, er haltet die Leute nicht aus. Genau. Da wäre das Neue Testament und die Bibel überhaupt sehr realistisch. Der betrügt sich, der ist ein Lügner. Man kann die Menschheit nicht lieben, wenn man die Leute nicht ausstehen kann. Und natürlich gilt das auch für die Frage der Gemeindezugehörigkeit. Und zweitens ist es auch ganz klar, dass die Bibel Gemeindezugehörigkeit und Gemeindemitgliedschaft lehrt und erwartet. Das ist keine moderne oder mittelalterliche Erfindung der Gemeinde oder der Kirche. Sie ist vielmehr die Art und Weise des Gemeindelebens schon zu neutestamentlichen Zeiten. Und darum ist es letztendlich ein Gebot unseres Herrn, Mitglieder einer Gemeinde zu werden. Na, um das verstehen zu können, ist es nötig, dass wir das Wesen der Bibel überhaupt begreifen. Gott, als er sein Wort geschrieben hat, schrieb nämlich nicht, damit wir es nicht missverstehen können. Also das ist die Art, was nicht, wie du dich ausdrückst. Ich drücke mich gerne so aus, weil ich denke, wenn ich das nur klar genug sage, dann wird der andere das begreifen. Der Herr hat viel mehr Weisheit und er überlegt, wie er sein Wort schreiben kann, dass diejenigen, die mit offenem Herzen suchen, sie verstehen. Und diejenigen, die nicht mit offenem Herzen suchen, es nicht verstehen. Versteht ihr? Darum, wenn wir die Bibel aufschlagen und erwarten, hier wird der Herr sagen, wenn er das von uns will, werde Mitglied deiner Lokalgemeinde. Die Stellen werden wir nicht finden. Denn der Herr schreibt so vieles, nicht, dass wir es nicht missverstehen können, sondern gerade, dass wir es missverstehen können, wenn unser Herz nicht dabei ist. Vielmehr werden wir Stellen finden, wie zum Beispiel diese Stelle. Von den übrigen wagte niemand, sich ihnen anzuschließen, aber das Volk schätzte sie hoch. sich ihnen anzuschließen. Ja, das müsste eigentlich heißen, in den Gottesdienst gehen. Anzuschließen? Das kann nicht bloß ein Gottesdienstbesuch im Tempel bedeuten. Das müsste eine Mitgliedschaft bedeuten. Und von der Sorte von Stellen gibt es Dutzende in der Bibel, die eigentlich ganz klar zeigen, dass Gott eine Mitgliedschaft in seiner Gemeinde vorgesehen hat. Das wird vor allem hoffentlich in deinem Vortrag klar über Gemeindezucht. Wie kann man jemanden aus der Gemeinde anschließen, wenn er gar nicht Mitglied ist? So eine lose Versammlung von Leuten und dann schließen wir. Hä? Geht nicht. Also es ist ganz klar, dass das die Bibel lehrt. Wer sucht, der soll es finden. Wer klopft, für den wird aufgetan, oder um das den biblischen Begriffen hier oder Begriff in Bezug auf die Bibel anzuwenden, wer in den Worten Jesu bleibt, der wird auch bezüglich Gemeindemitgliedschaft die Wahrheit erkennen und sie wird ihn freimachen. Ich habe mich eben entschieden, nicht so in Detail darauf einzugehen, sondern nur eine allgemeine Ermutigung zu dem Thema zu geben, denn ich wollte eben eine ganz andere Frage stellen. Mein Thema ist die Gemeinde als Familie Gottes. Und ich möchte eine Gegenüberstellung machen. Was wäre dann, wenn die Gemeinde nicht als Familie funktioniert, sondern als etwas anderes, nämlich als ein Geschäft oder als ein Dienstleistungsbetrieb? Und diese Gegenüberstellung möchte ich jetzt machen, die Art und Weise einer Familie und die Art und Weise eines Geschäfts. Die zwei sind sehr unterschiedlich und es wird uns helfen, anhand dieses Beispiels unsere faktische Wahrnehmung der Gemeinde Gottes zu prüfen. Also, nehmen wir zuerst die Seite Geschäft. Ein Geschäft ist ein Dienstleistungsbetrieb. Und das Geschäft macht mir ein Angebot. Ich darf davon Gebrauch machen oder eben nicht. Ich nehme, was ich will. Niemand hat mir einzureden, was ich machen soll oder nicht. Wenn der Verein oder die Firma eine spezielle Tagung oder ein spezielles Angebot macht, so muss ich nicht dabei sein. Eben, es ist eine Dienstleistung. Ich nehme diese Dienstleistung in Anspruch oder eben nicht. Das heißt, dass eine Unverbindlichkeit herrscht. Ich darf heute in Migros, nächste Woche in Aldi, übernächste Woche in Lidl und die Woche darauf irgendwo anders einkaufen. Und niemand hat mir da etwas zu sagen oder zu meckern. Das ist meine ganz individuelle Entscheidung nach Lust und Laune. Es darf dem anderen völlig gleichgültig sein, wie ich mich entscheide. Niemand darf mich ermahnen, weil ich dem Aldi-Geschäft nicht treu geblieben bin. In der Familie ginge das nicht natürlich. Eben da herrscht in der Geschäftswelt dieses Prinzip der individuellen Wahl. Wir sagen freie Wahl, aber das müssen wir eben in Anführungs- und Schlussstrichen machen, denn eben manchmal da, was Freiheit ist, hieße eigentlich lieber Unverbindlichkeit. Jetzt, wie ist das in der Familie? Statt ein Angebot, mein Vater, wenn er oder ich bei meinen Kindern, ich mache meinen Kindern nicht ein Angebot. Ich leite sie. Wir treffen uns heute Abend etwas später zum Nachtessen. Das ist nicht ein Angebot und die können sagen, ich glaube, ich esse lieber früher. Oder wenn ich sage, wir machen als Familie Ferien, Urlaub und so an einem Ort. Heute machen wir dies oder das als Familie. Das ist nicht ein Angebot. Das ist ein Gebot. Ich biete keine Dienstleistung an, sondern mein Ziel ist eine Gemeinschaft. Und darum ist es nicht unverbindlich, sondern verbindlich. Wenn die Familie eine spezielle Tagung macht, dann ist es selbstverständlich, dass mein Sohn und meine Tochter dabei sind. Wenn sie nicht zu einem verabredeten Treffen wie Nachtessen erscheinen, dann frage ich mich, wo sie sind. Was? Wo sind sie? Hatten sie das mit euch besprochen? Und wenn es dann herauskommt, die sind einfach ferngeblieben, dann gibt es bei uns ein Gespräch nachher, wie man das nicht machen soll. Statt eine freie Wahl, kann man nicht sagen. Es gibt keine unfreie Wahl in der Gemeinde, sondern es gibt eine gemeinsame Richtung. Wenn die Familie, wie mein Einkaufsverhalten, sich organisieren würde, das würde für Chaos und Unverbindlichkeit und Oberflächlichkeit sorgen. Stell dir vor, mein Sohn esse bei Müllers am Montag, bei uns am Dienstag, bei Meyers am Donnerstag und verbrachte das Wochenende inklusive Schlafen bei Schmidts, ohne dass wir das gemeinsam so geplant haben. Das würde bedeuten, unsere Beziehung ist sehr problematisch. Und wenn das mir egal wäre, wo er schlaft und isst, dann wäre das auch gar nicht gut. Das wäre nicht Freiheit. Lieblosigkeit sollte man das nennen. Oberflächlichkeit, Gleichgültigkeit, Faulheit oder eben Chaos. Und jetzt mal ganz ehrlich. Wie läuft die Beziehung zwischen den meisten Mitgliedern und der Gemeinde? Meldet man sich für den Gottesdienst oder der Bibelstunde ab, wenn man verhindert ist? Ich schätze, dass bei den meisten das nicht der Fall ist. Warum nicht? Darf ich das als Gedankenanstoß geben, weil wir vielleicht in dem Geschäftsdenken und nicht in dem Familiendenken sind? Du möchtest hoffentlich als Mitglied, dass der Pastor besondere Gedanken um dich macht. Ich habe das immer über die Jahre gemacht, als ich meine Predigten geschrieben habe. Dann habe ich überlegt, wer steht morgen vor mir? Wie kann ich denen dienen? Wer wird irgendetwas nicht verstehen? Wie kann ich Beispiele bringen, die vielleicht diese Person ansprechen würde, die vielleicht bei dem hilft, etwas zu begreifen? Und natürlich, da ist es, wenn ich dann am nächsten Tag auftauche und ich denke, ich habe für Benjamin wirklich ganz gute Beispiele. Benjamin ist nicht da. Ah ja, hätte ich das vorher gewusst. Ich kann ihn gut als Beispiel bringen, der hat sich eigentlich immer brav abgemeldet. Das gilt natürlich als Gleiche, also das Geschäftsdenken, Familiendenken. Das gilt natürlich für die anderen Bilder, die die Bibel braucht, für die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde Gottes ist eine Armee. Sie ist eine Herde. Ist eine Herde eine lose Sammlung von Schafen? Nein, sicher nicht. Sie ist ein Leib. In der Vorbereitung habe ich Folgendes gelesen. Der Leib ist eine ziemlich verbindliche Organisation. Man hält die Finger nicht in der Tasche, bis man sie braucht. Die sind angeschlossen, verbunden. Hoffentlich. Gemeinde ist ein Tempel. Und wir, die Steine, die das Ganze ausmachen, ist ein Tempel eine lose Sammlung von Backsteinen? Ja, hoffentlich nicht. Dem Tempel möchten wir nicht gehen. Oder eben eine Familie. Jedes Bild betont die Wichtigkeit der Verbindlichkeit. Und ich sag's mal so, es ist eine Sache, das zu hören und irgendwie zu denken, hat was. Es ist eine ganz andere Sache, eine ganze Wahrnehmungsart und Weise zu ändern. Ich könnte natürlich zum Beispiel andere Beispiele bringen. Hier ist ein Beispiel. Ich habe in unserer Gemeinde über einige Wochen eine Anwesenheitsliste geführt. Einfach zu sehen, ja, wer kommt nicht und so weiter. Ich war nicht der Pastor in der Gemeinde, ich war Mitglied, jetzt rede ich von der Gemeinde, wo ich jetzt bin. Weil ich wahrgenommen habe, dass auf der Gemeindeliste 120 Namen standen und der typische Gemeindebesucherzahl war um die 50. Da dachte ich, wo sind all die Leute? Kommen sie nie? Kommen sie einmal in zwei Monaten? Und dann habe ich gedacht, ja, ich mache am liebsten so eine Anwesenheitsliste. Und du kannst wahrscheinlich raten, was für Rat ich bekommen habe. Nämlich, dass ich das möglichst heimlich und versteckt machen sollte. Warum? Weil die Leute das aus Kontrolle erleben würden. Stell dir das vor bei einer Herde. Jesus erzählt ein Gleichnis von jemandem, der 100 Schafe hat. Und auf einmal fehlt eins. Und er hat es gemerkt. Wie hat er es gemerkt? Er hat die Anwesenheitsliste geführt. Bei uns können wir 100 Schafe haben, da können 7 fehlen. Das ist alles eigentlich voll. Versteht ihr? Wahrnehmung, Wahrnehmungsbild. Ha, der führt Anwesenheit. Kontrolle, Achtung, Unfreiheit. Wieso? Nein, der führt Anwesenheit. Dem ist es nicht egal, wenn ich fehle. Der möchte wissen, wie es mir geht. Völlig andere Wahrnehmungen, die eben aus diesen Bildern kommen. Also, herausfordernd, aber ich möchte euch herausfordern, lasst euch biblisch in eine biblische Denkweise ausbilden. Das ist gar nicht so einfach. Das braucht eben mehrere Anläufe. Ein anderes Beispiel. Wie wäre es, wenn der Pastor verärgert wäre, dass nicht alle zum Gebetstreffen kämen? Wenn das ein Familiengebetstreffen wäre, dann ist das selbstverständlich. Ja, wo sind die Leute? Wir sind nur die Hälfte hier. Oder? In dem anderen Bild. Hey, wir sind die Hälfte. Super. Seit langer Zeit hat es nicht so viele gegeben. Und der weise Pastor sagt, ja, wo sind die Hälfte? Brauchen sie nicht zu beten. Versteht ihr? Wenn ich ein Gebetstreffen für uns als Familie aufrufe, meine Frau und mein Sohn und ich komme, mein anderer Sohn und die Tochter fehlen, dann sage ich nicht, super, wir sind über die Hälfte. Und ich sage, wo sind die anderen zwei? Versteht ihr? Denkweise ist die Gemeinde eine Familie oder ein Geschäft? Herausfordernd, oder? Wie die Bibel ist. Ich möchte jetzt auf 2 Punkte eingehen, die besonders relevant für die ganze Frage sind, wer, also ich kann sie nur streifen, weil ich merke, es ist jetzt gleich 11 Uhr. Ich streife 2 Themen, die ganz wichtig sind für die ganze Frage der Gemeindelosigkeit. Was fehlt, wenn ich gemeindelos bin? Eine ganz wichtige Sache, die fehlt, ist ein Coach fürs Leben. Hebräerbrief 13 spricht davon, dass wir unseren Lehren gehorchen sollen und ihnen folgen, denn sie wachen über eure Seelen. Ich habe am Anfang meiner Zeit in der Schweiz ganz krass etwas hier erlebt. Ich war dabei, die deutsche Bibel kennenzulernen. Und ich habe dann das Wort gesucht, was ein Pastor mit seiner Gemeinde macht. Da habe ich gesagt, ist das nicht überwachen? Und dann haben die Leute ganz erschrocken reagiert und gesagt, nein, nicht überwachen, das ist das, was da in der DDR passiert. Dann ging ich nach Hause, schlug Hebräer 13 auf und da steht da, sie wachen über eure Seelen. Ich hatte doch recht. Als die da Rechenschaft dafür geben sollen, auf dass sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das ist euch nicht gut. Das ist ein Problem in der Gemeindelosigkeit, dass ich meine, ich brauche keinen Coach. Und was natürlich, wenn Hebräerbrief sagt, es ist nicht gut für euch, wenn die Gemeindeleiter das mit Seufzen machen, dann ist es natürlich erst recht nicht gut, wenn sie es gar nicht machen. Beziehungsweise, wenn ich es nicht erlaube, dass jemand es macht. Und da möchte ich euch eine Ermutigung über Gemeindeleiter geben. Ich habe über die Jahrzehnte viele Gemeindeleiter beobachtet und immer wieder festgestellt, dass in biblischem Wissen vieles mangelte, dass Denkweise von den Pastoren oft in vielen Punkten nicht richtig war, dass sie einseitig begabt oder einseitig engagiert waren, aber eigentlich habe ich gar nie einen Gemeindeleiter erlebt, dem es an der Sorge um seine Schafe mangelte. Die Gemeindeleiter in der Regel sind engagierte Menschen, die mit großem Herzen ihre Geschwister tragen. Wir haben vorher in unsere Gemeinderäumlichkeiten, am Mittwoch kam eine andere Gemeinde und hat Bibelstunde gemacht. Der Pastor kam als erstes und dann, als die Leute kamen, dann tigerte er hin und her. Und ich dachte, das ist das Herz eines Pastors, ich spüre das jetzt von Weite. Wer kommt? Wer kommt nicht? Wer ist bereit? Wer hat Probleme? Wer ist verhindert? Oder? Super, super. Die Gemeindeleiter sind fast alle oder alle sehr engagierte Menschen mit einem großen Herzen für die Geschwister unter ihrer Obhut. Und das tun sie nicht für teures Geld. Fast jeder, wenn nicht jeder, könnte in der Wirtschaft viel mehr verdienen, als er als Hirt verdient. Das wäre das Erste. Coaches fürs Leben. Und die Bibel sagt, wir sollen die Ältesten, die Gemeinde gut vorstehen, mit doppelter Ehre belohnen. Besonders die sich mühen in dem Wort und in der Lehre. Und das wäre mein Schlusspunkt hier. Also nicht nur ein Coach persönlich fürs Leben, persönlich auf dich an, sondern bewährte Weisheit, Lebensweisheit für jede Situation. Biblische Lehre. Als Paulus die Gemeinde in Ephesus ermahnte, als er sie das letzte Mal gesehen hat, hat er einige Male gesagt, das Wort, die Lehre ist wichtig. Die sollen Acht auf die Herde geben. Er hat nicht unterlassen, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Die reißenden Wölfe werden kommen und sie werden Verkehrtes lehren. Er hat aber einen jeden unter Tränen ermahnt. Und er befiehlt sie am Schluss Gott und seinem Wort. Also ganzen Ratschluss, das heißt natürlich auch die Stellen, die nicht so bequem sind. Er ist vom Blut aller rein, weil er einen jeden unter Tränen ermahnt hat. Nicht nur diejenigen, die wollten. Also etwas, was natürlich sehr schnell fehlt, wenn man gemeindelos ist oder sich als kleine Gruppe trifft, wo niemand Vollzeitler ist. Du hast natürlich niemand, der sich wirklich bemühen kann im Wort und in der Lehre. Also, ich habe 10 Jahre Theologie studiert und ich brauche etwa 16 Stunden, um eine Predigt zu schreiben. 14, es kann sogar schnelle Tage gehen, da geht es 12 Stunden. Aber ich weiß, wenn ich wirklich gründlich in dem Wort forschen möchte, das dauert, das hat Zeit, das kostet Zeit, die Kommentare aufzuschlagen. Und es kostet natürlich die 10 Jahre auch, das alles zu lernen, welche Werkzeuge man braucht, um überhaupt eine vernünftige Predigt zu machen. Also, das fehlt extrem schnell unter einer Gruppe von 10 Menschen, wo alle einfach dann geschwisterlich miteinander unterwegs sind. Die Lehrqualität wird in 99% der Fälle schlecht sein. Das ist ein Problem in der Gemeindelosigkeit. Und man könnte sagen, ja, das können wir dann vom Internet holen. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, denn dort sind eine sehr, sehr gute Quellen von guter Lehre. Aber das Problem mit dem Ganzen ist, die Lehre in der Gemeinde soll nicht theoretisch sein, sondern sie soll für unsere Gemeinde sein. Und dadurch, dass ich sie vom Internet hole, kopple ich die Lehre von dem Alltag ab. Dann ist es einfach eine Lehre für jeden. Versteht ihr? Und der biblische Modell ist, dass in einem Buch wird an die Korinther geschrieben und in einem anderen Buch wird an die Epheser geschrieben und da wird an die Thessaloniker geschrieben. Und Paulus schreibt, Sagen und Sterne, nicht das Gleiche an jede Gemeinde. Er passt die Lehre der Gemeinde an. Und das ist die Aufgabe eines Pastors, nicht einfach bloß Wahrheiten zu sagen, sondern zu überlegen, welche Wahrheiten brauchen wir? Wie kann ich durch die Lehre sie leiten? Also eben, das ist die biblische Art und Weise. Und möchte es einfach euch zu bedenken geben, das fehlt dann sehr schnell. Weil eine Gruppe von 10 haben nicht die gleiche Gabenmix wie eine Gruppe von 50 oder 100, wo viel eher dann die Fähigkeit da ist, jemanden anzustellen, der auch sich bemühen kann in Worten der Lehre und auch natürlich die Fähigkeit hat, das zu machen. Gut,
okay.
Bete zum Schluss. Ja? Herr, danke für deine Herausforderungen und wieder erkennen wir, ja, wie deine Gedanken höher sind als unsere, wie anders du denkst und wahrnimmst als wir. Und Herr, vergib uns, dass wir so von unserer Gesellschaft mitgerissen werden und es gar nicht merken. Wir wollen uns gestalten lassen, auch in unserer Denkweise, von deinem Wort und nicht von unserer Gesellschaft. Zeige uns, überführe uns und wir danken, Herr, für deine Gnade, dass wir in einem einfachen Gebet sagen können zu dir, Gott sei mir Sünder gnädig. Sei uns alle Sünder gnädig in Jesu Namen.